Stellt euch mal vor, der Michael hätte als Gottesdienstleiter die Lieder, die wir gesungen haben, dreimal unterbrochen und hätte gesagt, wir singen das Lied nicht fröhlich genug. Wir fangen nochmal an. Was würdet ihr davon halten? Wäre doch eigenartig, oder? Vor langer Zeit ist uns sowas mal passiert in der Schweiz. Wir waren in einem Gottesdienst mit pfingstlerischer Ausrichtung. Und mehrmals wurde dieses Lied unterbrochen. Und er hat gesagt, das Lied ist nicht fröhlich genug gesungen. Ich weiß nicht, ob die das immer so gehalten haben. Wir waren nur einmal dort. Aber ich fand das eigenartig. Und ich habe gedacht, ich bin echt dankbar, dass das Wort Gottes nicht so ist. Klar spricht die Bibel auch von Fröhlichkeit, von Freude, von sogar von Überschwänglichkeit. Es gibt Psalmen, die sind richtig überschwänglich. Oder auch der Philipperbrief, der spricht ja auch von Freude. Und auch die Psalmen, besonders die letzten 50 Psalmen, sind sehr mit Freude durchdrängt. Aber im Gesamten gesehen, würde ich sagen, gibt die Bibel uns ein realistisches Bild des Lebens, wo nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und der Herr hat mir heute einen Psalm aufs Herz gelegt, wo von Freude und Fröhlichkeit eigentlich wenig bis gar nichts zu lesen ist. Es ist ein etwas schwermütiger Psalm, der eigentlich darauf schließen lässt, dass der König David sich eher in so einer Art Altersdepression befand, und das gibt es auch heute noch und hat es auch wahrscheinlich immer schon gegeben. Laut einer Statistik ist jeder Fünfte von Altersdepression betroffen. Ich werde aber dieses Wort ab sofort nicht mehr benutzen, weil der Psalm das eben auch nicht verwendet, dieses Wort. Ja, es wird um den Psalm 39 gehen, und der letzte Vers von dem Psalm 39 lässt vielleicht schon darauf schließen, dass David sich im fortgeschrittenen Alter befand. Ich lese mal, vielleicht sogar in Sichtweite des Todes, im Psalm 39, Vers 14, also der letzte Vers, da steht, blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Also wie auch immer man den Gemütszustand des Davids hier bezeichnen möchte. Ein paar Verse möchte ich hier erstmal herausnehmen, um seine Stimmung einfach darzustellen, wie der David sich gefühlt hat. Zum Beispiel im Vers 4 und 5, also im Psalm 39, da steht, mein Herz wurde heiß in meinem Innern, bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer, ich sprach mit meiner Zunge, tu mir kund, Herr, mein Ende, und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Also er beschäftigte sich mit seinem Lebensende und aber auch mit seiner Vergänglichkeit. Und es ist auch gut, dass wir das auch ab und zu machen und nicht so dahin leben. Im Vers 9 steht, rette mich von allen meinen Vergehen, mach mich nicht zum Narren, zum Hohn. Auch er hat, Schuld hat ihn geplagt, Schuld und seine Vergehen. Und dann im Vers 11, da steht, nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand, gegen mich vergehe ich. Also er fühlte sich regelrecht gequält von Gott, ja, oder, so könnte man das schon fast sagen. Auf jeden Fall war es in diesem Moment so. Und im Vers 12 dann nochmal, strafst du einen Mann mit Züchtigungen wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie die Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Also er sah sich eigentlich sogar von Gott gezüchtigt oder gestraft. Und er hat die Vergänglichkeit gespürt, wahrscheinlich auch in seinem eigenen Körper. Und es ist ihm klar geworden, ich bin nur ein Hauch, ja, vor Gott. Also lesen wir jetzt mal den ganzen Psalm 39. Ich wollte bloß erstmal ein paar Verse rausgreifen, um zu zeigen, wie hat eigentlich der der David sich gefühlt. Ich lese jetzt mal den Psalm 39 ganz durch, ab Vers 1. Da steht: dem Chorleiter für Jeduthun, ein Psalm von David. Ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund in Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich verstummte in Schweigen, schwieg fern vom Guten. Da wurde mein Schmerz erregt. Mein Herz wurde heiß in meinem Innern. Bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer. Ich sprach mit meiner Zunge: tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher, nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Errette mich von allen meinen Vergehen, mach mich nicht dem Narren zum Hohn. Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Strafst du einen Mann mit Züchtigungen wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie die Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Ich habe die Predigt überschrieben oder als Thema benannt. Und nun, auf was harre ich? Fragezeichen. Wir merken beim Lesen, der Psalm 39 ist eine außergewöhnliche heftige Weglage, die vielleicht auch mit Hiob 7 oder einem Großteil des Buches Prediger oder Klagelieder verglichen werden kann. Dieser Psalm legt den Schwerpunkt auf das Motto: heute hier, morgen fort. Und gerade das ist, denke ich, auch ein Grund oder kann ein Grund sein für eine Verstimmung, eine Traurigkeit, eine Niedergeschlagenheit. Nämlich genau das ist eigentlich in der Depression oder die Wortbedeutung von einer Depression. Verstimmung, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Aber wer kennt das eigentlich nicht? Im Alter wird so etwas noch deutlicher, wenn man vielleicht an einen Punkt kommt, wo sein Körper nicht mehr so recht mitmacht. Es zwickt hier und dort. Als Junge hast du Sorgen um die Pickel im Gesicht. In einem gewissen Alter gibt's dann die Tumore. Und man stellt sich dann ernsthaft die Frage: ja, war's das jetzt eigentlich? Wozu habe ich eigentlich gelebt? Oder habe ich noch irgendeine Funktion hier in diesem Leben? Ja, obwohl ja die wichtigsten Fragen eigentlich das Dasein eines Menschen bei einem gläubigen Christen beantwortet sind. Die wichtigsten drei Fragen, die ein Christ eigentlich beantwortet hat. Das wäre: erstens, oder wo komme ich her überhaupt? Ja, genau. Zweiter Punkt. Genau, das ist der dritte. Und der zweite ist eigentlich als erstes gesagt worden. Eigentlich, wo komme ich her? Warum bin ich überhaupt hier? Und wo gehe ich hin? Es ist sehr, sehr wichtig, dass ein Mensch diese drei Fragen beantwortet bekommt. Ja, unser heutiger Psalm hat zwar einen Anschein von Traurigkeit, er zeigt aber zwischen den Zeilen, dass es auch eine Hoffnung gibt. Auch im Alter, wenn wir vielleicht verstimmt sind, dass wir nichts mehr auf die Reihe bringen. Und diese Hoffnung sollten wir auch immer im Blick haben, egal was uns gerade oder wie es uns gerade geht. Und dieser Psalm ist ja eigentlich ein Lied. Und es wurde als ein Lied dem Jeduthun übergeben, der übrigens zwei Psalmen auch vertont hat, Psalm 62 und 77, und der in 1. Chroniker 25 erwähnt wird, im Zusammenhang sogar mit David. David war ja auch ein Musiker. Ich habe mir gedacht, tiefgründige, nachdenkliche Lieder sind auch wichtig in der Gemeinde Jesu. Und wenn ich dran denke, so die alten Kirchenlieder, die aus dem Text oft ein tiefes Gottvertrauen darstellen, die sind mir eigentlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, sind mir manchmal lieber. Manchmal kommen auch in diesen Liedern Zweifel zum Vorschein. Aber ich liebe diese alten Lieder, die wirklich aus eine gewisse Tiefe auch haben, im Gegensatz zu manchen neuen Liedern heute. Das heißt nicht, dass die neuen alle schlecht sind, also um nicht missverstanden zu werden. Ja, es wäre vielleicht ganz schön, mal diesen Psalm 39 zu hören, gell? Aber leider gab es damals kein YouTube und auch kein Spotify oder sowas, dass man die Lieder da raufladen hätte können. Aber interessant wäre es trotzdem, haben wir gedacht, wenn man den mal anhören könnte, den Psalm 39, wie die den gesungen haben. Aber scheinbar ist es nicht wichtig. Wir wollen uns lieber mit dem Text jetzt beschäftigen. Ich habe die Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Der erste, Hilfe, ich habe die Kontrolle verloren. Der zweite, worauf soll ich jetzt hoffen? Und der dritte, bitte höre und lass mich wieder froh werden. Ja, Hilfe, ich habe die Kontrolle verloren. Woran denkst du, wenn du das Wort David hörst? Im ersten Moment. Schwäche, oder? Bitte? David und Goliath, genau. Aber so als Persönlichkeit eher so der Starke, oder? Mhm. Ja, genau. Er hat auch Versagen gehabt, richtig. Er hat Gottvertrauen gehabt. Aber ich habe mir gedacht, als erstes, wenn ihr an David denkt, denke ich erstmal an Stärke, oder? So der Mann, der, wie es gerade gesagt worden ist, der Goliath, dem Gar ausgemacht hat, der vom Hirten zum König geworden ist, der ein Mann der Kriege war, ein Mann, der furchtlos seinen Weg ging, und der den Psalm 23 dichtete, der Herr ist mein Hirte, wir wird nichts mangeln. Und darüber hinaus war er auch noch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er war nicht perfekt. Auch heute gibt es solche Leute nicht, auch nicht unter den Frommen. Und solch ein Held hat jetzt das Zepter eigentlich komplett aus seiner Hand gegeben, zumindest hier ein Stück weit, hat die Kontrolle ein Stück weit eigentlich verloren. Hast du in deinem Leben auch schon mal die Kontrolle verloren, wo du den Eindruck gehabt hast, es läuft alles so gegen mich? Man hat den Anschein, dass bei David das eben so war, hier in diesem Psalm. Und ich möchte auch ein paar Verse noch aus dem Psalm 38 mit reinnehmen, um deutlich zu machen, was der Grund eigentlich für diese Depression oder für diese Bestimmung oder Bedrückung, ja, war. Viele Ausleger sagen ja, dass der Psalm 38 eigentlich und 39 zusammengehört. Und ich glaube, dass es auch wirklich so ist. Im Vers 38 wird eigentlich geschildert, warum der Vers 39 so bedrückt ist. Im Psalm 38 zum Beispiel Vers 2 und 5, da steht, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Und Vers 5, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Also, es war eigentlich seine Schuld, ja. Seine Schuld hat ihn tief bewegt und ließ ihn eigentlich nicht mehr los. Und dann war sein Körper da, Vers 7 bis 11, also 38, da steht, ich bin gekrümmt, sehr gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd einher, denn voll Brand sind meine Lenden und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen, ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Herr, vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft und das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr. Also, es war nicht nur das Innenleben, sondern auch der Körper. Man könnte sagen, Körperfunktion negativ, Seelenfunktion auch negativ. Und er war von den Liebsten auch noch verlassen im Vers 12. Da steht, meine Lieben und meine Gefährten stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von ferne. Das ist dann vielleicht noch das Schlimmste, wenn niemand mehr zu mir steht, oder? Zu dir steht. Wie auch vielleicht bei Hiob, wo er voll mit Geschwüren war. Und dann kam ja seine Frau und sagte in Hiob 2, Vers 9, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Und auch bei David ist es scheinbar ähnlich. Menschen waren ihm eher Feinde. Und Vers 13, da steht, die nach meinem Leben trachten, legen Schlingen, die mein Unglück suchen, reden von Verderben und sinnen auf Betrug den ganzen Tag. Also Menschen haben zu dem Leid dem David noch Schlingen gelegt, die das Unglück sogar noch verschärften. Am Anfang des Psalm 39 kann man schließen, dass es Gottlose waren, die vielleicht sagen und vielmehr spotteten. Das hat er jetzt von seiner Frömmigkeit und mit seiner Bibel, von der er immer redet. Und jetzt ist er am Boden. Was bringt dir denn dein Gläubigsein? Da geht es uns Nichtglaubenden vielleicht sogar besser. Kennt ihr sowas? Wenn uns etwas nicht gelingt und irgendwas aus den Reihen kommt, dann sind die Spötter da und wollen uns den Glauben absprechen. Was bringt dir denn dein Glaube? Und sagen vielleicht dann sogar noch, solche Sorgen haben wir nicht. Deshalb versucht er auch, seine Zunge in Zaum zu halten. Das wird im Vers 3 deutlich. Im 39, Vers 3, da stimmte ich, steht, ich verstummte in Schweigen, schwieg von fern vom Guten. Da wurde mein Schmerz erregt. Auf der anderen Seite sollten wir ja authentisch sein. Aber wir brauchen auch den Gottlosen nicht alles aufs Brot schmieren. Und alles wie ein offenes Buch darlegen. Und da brauchen wir auch Weisheit. Auch der Herr Jesus hat immer wieder auch in der Bergpredigt gesagt, was wir von Menschen tun sollen und was nicht. Also das hat auch seinen Platz. Ja, David verstummte in Schweigen. Er schwieg von fern vom Guten, steht es im Vers 3. Aber das ist auch nicht immer gut, weil wir Menschen sind, die sich ja auch mitteilen sollen. Ich fand es toll, das Zeugnis von der Petra letzte Woche. Ist sie da? Nee, nicht. Aber ich fand es toll, dass wir einen Einblick in ihr Innenleben auch mal bekommen haben, wie es ihr geht. Und können dann auch mitfühlen und ja auch für sie beten. So war es eigentlich ein Fehler, auf der anderen Seite nicht zu reden von David. Im Vers 4 heißt es, als es ihm heiß wurde in seinem Innern, ne, Vers 3 ist das, glaube ich, machte er das einzige Richtige. Er wendete sich Gott zu, und zwar ganz ehrlich. Er spricht das aus, was ihn zutiefst bewegt, im Vers 5 bis 7. Da steht, tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Ja, es ist gut, wenn wir ehrlich zu Gott uns wenden und ihm unverblümt alles sagen, wie wir uns fühlen, was unsere Ängste sind, wer wir vor ihm sind, und bekommen auch gleichzeitig dann auch im Gebet den Blick auf den Größeren, nämlich auf unseren Herrn. Ja, und im Vers 7 werden eigentlich Gedanken beschrieben, die eigentlich jeden betreffen. Wie lange werde ich leben? Ist eine Frage, die eigentlich jeden beschäftigt. David will die Antwort von Gott. Manche holen die Antwort vom Okkulten, von Wahrsagern und Kaffeesatzlesern oder von irgendjemand. Und da gibt's mehr, als wir denken. Ich hoffe nicht wir. Im Vers 6, die Menschen merken, dass sie vergänglich sind und nur ein Hauch sind. Es gab einmal einen jungen Mann, der ist, also zwei junge Männer sind am Bodensee entlang gelaufen, einer gläubig, einer offen fürs Evangelium, und er hat ihm gerade versucht, das Evangelium zu erklären. Dann kommt aus dem Grund des Sees, erscheint ein Grabstein, und er liest noch, ist jetzt von mir erdichtet, Josef Mayer, gestorben 1746. Und in dem Augenblick ist ihm klar geworden, ja, wie vergänglich er ist, ja, dass wir nichts in dieser Erde, dass nichts bleibend ist, ja, sondern dass alles zurückgelassen wird irgendwann mal, ja. Manche Menschen suchen im Anhäufen von Materiellen ihr Glück und merken gar nicht, dass sie für die leben, die das Ganze mal einsammeln, im Vers 7. Ich habe einen Bekannten oder eigentlich ein Ehepaar, sehr materialistisch, keine Kinder, zwischen 50 und 60, ein Haus gehabt, wir wollen nochmal ein Haus, drei Autos, wir wollen nochmal ein Auto, beide sehr gut verdient, mehr verdient, als sie brauchten. Dann ist die Frau krank geworden, gestorben. Und ein Vierteljahr später ist er nach. Er hat mir nur mal erzählt, dass er verstritten ist mit seinem Bruder. Ich weiß nicht, wer es geerbt hat. Ich bin hier nicht im Blick. Da war was da, aber irgendjemand hat es geerbt. Und es steht hier im Vers 7 auch. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Zum ersten Gliederungspunkt, Hilfe, ich habe die Kontrolle verloren, können wir eigentlich hinzufügen. Das Wichtigste und Beste ist, alles dem Allmächtigen in die Hände zu legen. Nun kommen wir zum zweiten Gliederungspunkt. Worauf soll ich jetzt hoffen? David stellt jetzt eine wichtige Frage. Und nun, auf was harre ich, Herr? Hat das alles noch einen Sinn? Ja, hat es. Egal was passiert in unserem Leben, diese Frage sollten wir uns immer wieder ernsthaft stellen. Nun, auf was harre ich? Und wenn Leid passiert, nicht fragen, warum passiert mir das? Kommt später nochmal drauf. Alles oben genannte des ersten Punktes sind Dinge, die nicht bleibend sind. Der Körper nicht, der Beruf nicht, das Materielle nicht, die Gesundheit nicht, der Ehepartner nicht, die Kinder nicht, die schönen Allgäuer Berge nicht. Alles müssen wir irgendwann zurücklassen. Wir dürfen das natürlich stückweise auch genießen, klar. Aber wir werden das alles zurücklassen. Auf was harre ich, Herr, ist eine wichtige Frage an unser Leben. Und das ist ja eigentlich auch das Predigtthema. Auf was harre ich eigentlich, Herr? Die Antwort ist, meine Hoffnung, sie gilt dir, im Vers 8. auch wenn ich vielleicht manche Last zu tragen habe in dem Leben, das vielleicht einem Überlebenstraining ähnelt, ist Gott doch meine Hoffnung. Trotz alledem führt hier David eine Liste von Beschwernissen auf, die nicht einfach so weggewischt werden können, wenn Gott meine Hoffnung ist. Da ist Kampf mit Schuld und Versagen, da ist Verachtung der Gottlosen, da ist ein Handeln Gottes vielleicht, das in unseren Augen negativ erscheint, zumindest auf den ersten Blick. Wenn Gott mich vielleicht in seine Schule nimmt und ein Stück weit Züchtigung wir erfahren. Es heißt ja, wen er liebt, den züchtigt er. Wenn die Schönheit vergeht. Wenn wir erkennen, dass wir nur ein Hauch sind. Wir haben auch am Mittwoch in unserem Hauskreis einen Text behandelt, Jakobus 4,14. Da steht, denn ihr seid nur ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Und dann verschwindet. Und der Benny hat uns so ein Video aus dem Urlaub gezeigt mit Zeitraffer, wo wunderschöne Wolken da sind, die wunderschön anzusehen waren. Und in einer Minute war alles aufgelöst, war nichts mehr da, sind hinter den Bergen verschwunden und so weiter. Sehr eindrückliches Bild. Wenn uns das bewusst wird, werden wir zu unserem einzigen gültigen Anker unserer Seelen kommen müssen. Denn es gibt eine Hoffnung, die da heißt, und das ist der dritte Gliederungspunkt, Gebet konkret, bitte lass mich wieder froh werden. Er hat das einzige Richtige gemacht, er ist zum Herrn gegangen. 13 und 14. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir. Ein Beisasse wie alle meine Väter. Blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Also Gebet konkret, bitte lass mich wieder froh werden. Oder ich will mich aufmachen zu meinem Herrn und mich bei ihm bergen. David hatte einen Wunsch, dass Gott ihm wieder Fröhlichkeit schenkt, ihm Auftrieb gibt, ihm Mut macht, bevor er dahin geht in die Ewigkeit. David forderte Gott seinen Herrn aktiv auf, sein Gebet, seinen Zustand anzusehen. Vernimm mein Schweigen, schweige nicht zu meinen Tränen. Blicke von mir weg, schaue nicht auf meine Schuld und mein Elend. Wie der Hauptmann, der sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. So steht es in Matthäus 8, Vers 8. Schweigen, nichts mehr reden, nichts mehr hören und sehen wollen, Tränen ohne Ende. Und dass Gott sein Leben nicht mehr ansehen soll, das sind Indizien für einen niedergeschlagenen Geist. Schweige nicht, aber blicke von mir weg auf unser Privileg als Christ. Und jetzt spreche ich neutestamentlich. Wir müssen nochmal ein bisschen in die neutestamentliche Sicht kommen. Als Privileg als Christ habe ich Folgendes. Blicke nicht auf mich, sondern auf den Herrn Jesus, der meinen Schuldbrief zerrissen hat. Und ihn ans Kreuz heftete. Christus in mir, das ist die Hoffnung für einen zerschlagenen Geist heute. Als ich am letzten Sonntag im Bistro einen Kaffee schlürfte und ich schon den Predigttext so ein bisschen im Kopf hatte, fiel mir an der Bücherwand ein Buch mit dem Titel auf, Wenn Gott schweigt, von Ronald Dunn. Ich wurde neugierig und las es, man kann sagen, fast in einem Zug durch. Also ich bin wirklich ein ganz schlechter Leser. Ein Buch mit 190 Seiten, das dauert bei mir Wochen normalerweise. Ich habe es fast in einem drum durchgelesen. Und Ronald Dunn, das ist ein Pastor einer großen Gemeinde in den USA, der sonntäglich zweimal predigte, meistens. Und dort auch sehr lang diente. Und eines Tages verlor er seinen 18-jährigen Sohn. Nicht irgendwie, sondern durch Selbstmord. Er ging durch mehrere Talsohlen, die ich jetzt nicht alle im Detail natürlich erklären kann. Er hatte auf jeden Fall ganz tiefe Depressionen, solche Depressionen, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Der David hatte sie auch so ähnlich ein bisschen geschildert. David kam sich auf und Gott geschlagen vor. Bei diesem Bruder war es ganz genauso. Er musste vieles erstmal verstehen lernen. Und das hätte er nicht können, wenn er nicht dieses Leid, wenn ihm nicht dieses Leid widerfahren wäre. Bei ihm wurde aus einem Warum ein Was jetzt? Er hat sich ziemlich lang immer wieder nach Warum gefragt und hat ihm klar geworden, dieses Warum bringt ihm nichts oder bringt überhaupt nichts. Und hat festgestellt, das Was jetzt ist wichtig. Und er hat schon oft über Römer 8, 28 gepredigt, aber richtig verstanden hat er es in der Phase, wo er darin lebte. Und ich lese ungern im Predigen was vor, aber das mache ich jetzt mal ausnahmsweise. Ein paar Auszüge aus diesem Buch. Hat das Leben einen Sinn? Fragezeichen. Die Antwort der Bibel ist eindeutig, ja. Das Leben hat Sinn, das Leben ist lebenswert. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Was für schöne, lebensbejahende Worte. Aber diese Verheißung ist an eine Bedingung geknüpft. Sie gilt den Menschen, die Gott lieben, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Der letztgenannte Sachverhalt definiert dabei den Ersteren. Die Menschen, die Gott lieben, sind diejenigen, die von ihm berufen sind. In dem Abschnitt über Hiob habe ich die Ausdrücke radikales bzw. tragisches Leiden benutzt, um ein Leiden zu beschreiben, das den Betroffenen entmenschlicht, weil es völlig unverdient, erniedrigend und sinnlos ist, wie etwa die Todeslager der Nazis. Aber das Leiden, das Paulus in Römer 8 anspricht, ist nicht radikal oder tragisch, sondern dient letztendlich dem göttlichen Ziel. Der Grund dafür ist, dass Gott es in seinen Heilsplan einbaut. Diese Welt ist ja auf Erlösung angelegt. Gott lenkt die gesamte Schöpfung auf das Fernziel der völligen Erlösung und Verherrlichung hin. Mit anderen Worten, Gott hat ein Ziel für uns und sogar das Böse, so wie das Leiden, müssen diesem Ziel letztendlich dienen. Ich sage nicht, dass Gott der Verursacher des Bösen und des Leidens ist, wo aber Böses und Leiden geschehen, da lässt Gott es einem Ziel, unserem Heil, dienen. Wenn die Bibel sagt, dass alle Dinge zu unserem Guten dienen, so heißt das, dass alle Dinge zusammenwirken, um Gottes Ziel zu erreichen. Gottes Ziel ist das Beste. Das Beste ist Gottes Ziel. Also, ihm wurde das ganz klar und er ist durch diese Sicht auch frei geworden und hat aufgehört, den Kampf gegen Windmühlen zu begehen. Dann Seite 180 auch nochmal ganz kurz und dann komme ich bald zum Schluss. Da steht, die letzte Erfüllung dieser Verheißung Gottes liegt also in der Zukunft. Aber Gott fängt schon jetzt an, wie wir in Philipper 1, Vers 6 gelesen haben, wird Gott das, was er in uns angefangen hat, nach den Worten des Paulus auch vollenden. Man kann nur etwas vollenden, was man bereits begonnen hat. Gehen wir noch einmal zurück zu 1. Johannes 3, Vers 2. Wenn Christus wiederkommt, werden wir ihn sehen, wie er ist. Vers 3 fährt fort, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Kennen Sie 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Anschauen wird hier im Sinne von nachdenklichem Betrachten verstanden. Wenn wir über Gottes Herrlichkeit nachsehen, werden wir in sein Bild verwandelt. Gott sagt uns, dass wir eines Tages sein Posaunensignal hören und im Handumdrehen in das Bild unseres Herrn verwandelt werden. Wir tun gut daran, uns darauf vorzubereiten, damit wir an dem großen Tag nicht voller Erschrecken feststellen müssen, wie wenig wir Jesus ähnlich sind. Ich glaube, dass wir aus diesem Hintergrund sehen können, Römer 8, 28 macht Sinn. Wenn ich in meinem jetzigen Leben mit all seinen Nöten diese Hoffnung habe, dann können in der Tat alle Dinge dazu beitragen, dass ich geläutert und meinem Heiland sowie Erlöser ähnlich werde. Gott gebraucht alle Dinge unseres irdischen Lebens, um uns dem Wesen Christi ähnlicher werden zu lassen, der sich der Leidenden annahm, seine Feinde liebte und seinen Willen dem Willen des Vaters unterwarf. Kennen Sie diese Geschichte? Da besuchte jemand das Atelier eines Bildhauers. In der Mitte des Raumes thront ein großer Marmorblock. Was wollen Sie aus dem Marmorblock schaffen? Fragt der Besucher. Ein Pferd, erwiderte der Bildhauer. Und wie gelingt Ihnen das? Fragt der Besucher. Ich nehme Hammer und Meißel und haue alles ab, was nicht wie ein Pferd aussieht. So ähnlich will Gott alles von uns entfernen, das dem Wesen Jesu widerspricht. Zurück zu unserem Text und zum Ende. David hat hier ein ganz schwermütiges Herz, fast den ganzen Psalm 38 und 39. Und ich glaube, dass es wirklich nur vorübergehend war. Am Ende bringt er zum Ausdruck, Herr, lass mich am Ende meiner Traurigkeit, meines Lebens, meiner Talsäule wieder fröhlich werden. Es war sein Herzenswunsch. Und ich möchte zum Schluss noch deutlich machen, dass David zwar dunkle Täler kannte, aber in den Versen, die ich euch am Ende vorlese, ist Hoffnung zu sehen. Ich lese nur 3 Verse vor aus Psalmen, die er später dann geschrieben hat. Psalm 59, Vers 17 und 18. Und dann schließe ich auch schon. Da steht, ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade, denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tage meiner Not. Meine Stärke, dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade. David wusste von Gottes Seite, ist es nicht der Wille, dass wir wanken oder gar umfallen oder schwermütig durch dieses Leben gehen, sondern dass wir weitergehen und uns umgestalten lassen. Und dann nur der Psalm 55, 23, ich habe es verwechselt. Mit dem schließe ich dann. Wirf auf den Herrn deine Last, er wird dich erhalten, er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Also, wir sollen nicht wankend durch diese Erde laufen, sondern wir sollten wirklich, in ihm wirklich, er soll unsere Festung sein, er soll unsere Gnade sein. Und das möchte ich euch einfach mitteilen. Und es ist zwar ein schwermütiger Psalm gewesen, aber ich glaube, das Ende war wirklich, dass der David wieder aus diesem Loch herausgefunden hat, genauso wie dieser Ronald Dunn aus diesem Loch wieder herausgefunden hat und erkannt hat, der Herr will mit mir weitermachen. Er bleibt nicht stehen. Er will mit mir weitermachen. Er ist immer noch unsere Festung und der Gott meiner Gnade. Amen. Und ich möchte nur beten mit uns. Wir wollen dir herzlich danken, dass du ein lebendiger Gott bist, Vater im Himmel. Danke, dass du ein Gott bist, der auf uns herabsieht, der unsere Nöte kennt, unsere Sorgen kennt. Auch wenn wir niedergeschlagen sind, siehst du das. Und auch in David hat bewusst wieder seine Hoffnung auf dich gesetzt. Und das ist uns als Ermutigung. Ich danke dir ganz herzlich dafür und danke, dass ja auch dieser Psalm, der vielleicht jetzt auch ein bisschen schwermütig erscheint, aber doch uns Hoffnung gibt, dass wir weitergehen, auch wenn wir mal niedergeschlagen sind, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns zu dir wenden, zu dir, der du unsere Festung bist, unsere Burg bist und ganz auf die Gnade schauen. Und du wirst es zum Ende bringen, bis du wiederkommst. Das haben wir heute auch schon gehört im Abendmahl. Du wirst bald wiederkommen. Jeden Moment kann es sein, dass du wiederkommst. Und wir wollen darauf hoffen und danken, dass du alles in deiner Hand hältst. Amen.